Nein, es gibt schon einen klaren Teilerfolg bei der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar die Eilanträge, wir müssen ja immer sehen, das ist ja nur das Eilverfahren, nicht das endgültige Verfahren, abgelehnt, aber diese Ablehnung an sehr klare Bestimmungen gebunden. Zum einen dürfen nur die Teile des Vertrages vorläufig in Kraft treten, die in der EU-Zuständigkeit sind. Das heißt sehr klar, dass beispielsweise die problematischen Staatsschiedsgerichte nicht vorläufig in Kraft treten dürfen. Zweitens hat das Verfassungsgericht deutlich gemacht, dass die Entscheidungen des gemeinsamen CETA-Ausschusses rückgebunden werden müssen an die Entscheidungen der Mitgliedstaaten und hat den Vorschlag gemacht, das im Rahmen einer gemeinsamen Positionsbestimmung im Rat zu tun. Dafür muss man wissen, dass diese gemeinsame Positionsbestimmung eine Einstimmigkeit erfordert. Also das Bundesverfassungsgericht schlägt hier vor, ein einstimmiges Verfahren für die Rückbindung dieser Ausschussentscheidungen vorzusehen. Das würde heißen, dass jedes Mitgliedsland ein Vetorecht gegen Entscheidungen dieses gemeinsamen CETA-Ausschusses hätte. Das ist ein ziemlich dicker Brocken und auch eine wichtige Vorgabe für das weitere Verfahren. Ja, das insofern sind es sehr gute Punkte, die da jetzt heute vereinbart worden sind.
Jetzt ist also ganz klar, diese Schiedsgerichte wird es erstmal nicht geben vorläufig. Also das ist ja schon ein großes Ziel, es kann keine Klagen geben. Allerdings nimmt es natürlich auch ein bisschen den Blick auf die Nachteile, die man kriegen könnte, wenn jetzt, bis es irgendwann mal eventuell ratifiziert wird, es zu keinen Klagen kommt, dann sagt man vielleicht, ja, mei, ist doch alles gar nicht so schlimm.
Ja, das werden sicherlich die Befürworter von CETA so verkaufen, aber bisher sind alle diese Versuche, uns solche Teilerfolge zu verkaufen, nicht sehr erfolgreich gewesen. Es sind 320.000 vor wenigen Wochen noch auf die Straße gegangen gegen CETA, obwohl CETA selber ja im Mai noch kaum als Abkommen die große Bekanntheit hatte, wie beispielsweise TTIP. Und man muss natürlich auch sehen, hinter den ganzen Diskussionen zu CETA droht natürlich auch weiterhin TTIP. Und deswegen ist alles, was bei CETA problematisch ist, auch problematisch im Hinblick auf das größere Abkommen TTIP, was danach möglicherweise uns auf den Tisch gelegt wird.
Ja, die Bayerische Industrie- und Handelskammer hat heute auch eine Pressemitteilung rausgeschickt, in der sie diese Entscheidung auch loben und sich freuen, dass CETA jetzt endlich kommen kann. Und sprechen dort, also es gibt nicht so wirklich viele Argumente, die in diesen Pressemitteilungen dann meistens drinsteht. Das meiste ist immer nur der Wirtschaftswachstum und der weitere Freihandel, der vor allem auch gut und Anpassung von Normen, der auch gut für Kleinunternehmen bzw. mittelständische Unternehmen sein soll. Was würden Sie sagen, sind jetzt die Erfolge, die Sie feiern können?
Ja, vielleicht zuerst einmal, das, was die Befürworter vorbringen, ist natürlich in der Tat auch extrem dünn. Also selbst bei TTIP, dem großen Abkommen mit den USA, sind die Auswirkungen auf die Wirtschaft eher marginal. Bei Kanada sind sie eigentlich schon nicht mehr messbar. Und der Versuch, den Gabriel jetzt auch vor dem Bundesverfassungsgericht nochmal gemacht hat, ist ja nur gewesen zu sagen, wenn diese Abkommen jetzt nicht kommen, dann bricht Europa auseinander, dann ist das ein großer Schaden für die deutsche Außenpolitik. Da kann man nur dagegen sagen, dann sollen eben ordentliche Abkommen vereinbart werden. Dann werden die auch durch die Parlamente und durch die entsprechenden Gerichte gehen. Diese Form einer Angstkampagne zu sagen, wenn ihr jetzt nicht dem Abkommen zustimmt, dann bricht alles zusammen, das machen die Menschen auch nicht mehr mit.
Also es gibt ja da zwei Angstkampagnen. Die andere Angstkampagne ist natürlich, dass man sagt, wir wollen nicht verklagt werden, wir möchten frei, souverän entscheiden und wir wollen unsere bisher erstrittenen Bürgerrechte erhalten. Das ist ja auch in gewisser Weise, ich erinnere da nur an die Geschichte mit dem Chlorhähnchen, ist ja auch teilweise eine Angstkampagne.
Also bei den Schiedsgerichten ist es keine abstruse Angstkampagne, sondern es ist schon eine sehr ernsthafte Befürchtung, dass nämlich die internationalen Konzerne die Staaten wegen ihrer Regulierung immer mehr verklagen auf immer höhere Summen. Wir haben jetzt gerade in New York das Streitverfahren von Vattenfall gegen die Bundesrepublik mit einer Klagesumme von mehreren Milliarden Euro wegen des Atomausstiegs. Und die Anzahl wie auch die Summen der Klagen sind in den letzten Jahren ganz erheblich gestiegen. Es gibt inzwischen Rechtsanwaltskanzleien, die herumlaufen und zu Unternehmen gehen und sagen, wir haben hier eine Klagemöglichkeit entdckt, wenn ihr die Klage einreicht, dann lasst uns halbe halbe machen. und da entsprechend auch gut dran verdienen. Also das ist schon etwas, was sehr stark aus dem Ruder gelaufen ist und was ja auch deshalb europaweit massiv kritisiert worden ist.
Ja, das ist ja ein riesiges Geschäft geworden, wo man auch drauf wetten kann und so weiter und so fort. Das ist natürlich massiv. Wie ist denn die Stimmung in den anderen EU-Mitgliedstaaten? Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dort überhaupt dieses CETA ratifiziert wird? Es müssen ja jetzt noch alle Mitgliedstaaten zustimmen.
Ja, das ist so. Also vor der Unterzeichnung müssen alle zustimmen, es müssen auch alle unterzeichnen aktiv. Und das ist in einigen Ländern insbesondere das Problem, beispielsweise in Belgien. Da gibt es die Hälfte der Regionen, die sich gegen eine Unterzeichnung ausgesprochen haben. Man muss dazu wissen, dass die Außenpolitik in Belgien eine Sache der Regionen ist. Außerdem gibt es sehr massive Diskussionen in Österreich. Der Bundeskanzler Kern hat sich ja sehr massiv gegen CETA ausgesprochen. Und auch in Slowenien und in den Niederlanden gibt es sehr harte Diskussionen darum. Das ist noch keineswegs sicher, dass alle Mitgliedstaaten der Unterzeichnung zustimmen. Ich würde aber vermuten, dass sie mit entsprechenden Zugeständnissen noch bis zum 18., also bis nächsten Dienstag oder dann bis zum 27. der Unterzeichnung dazu gebracht werden, der Unterzeichnung zuzustimmen. Aber diese Zugeständnisse sind schon welche, die zum Teil auch sehr massiv sein müssen. Dazu gehört beispielsweise eine Sicherung des Vorsorgeprinzips innerhalb der EU. Dazu gehört beispielsweise eine Sicherung der öffentlichen Dienstleistungen in den einzelnen Mitgliedstaaten. Das sind wesentliche Punkte, die da noch auf der Tagesordnung stehen.
Da kommt dann also noch einiges dazu und eventuell geht es ja jetzt dann weiter. Ich meine, das Bundesverfassungsgericht, da liegt noch die Klage vor. Das bedeutet, es ist jetzt das Eilverfahren zwar abgeschmettert worden, beziehungsweise abgelehnt worden, aber es heißt noch nicht, dass man zugestimmt hat und eventuell kann es sogar noch gekippt werden und die Bundesregierung muss sich freihalten, CETA auch wieder aufkündigen zu können.
Ja genau, das ist eine der Zusagen, die die Bundesregierung auch getroffen hat, dass sie jederzeit bereit ist und in der Lage ist, die vorläufige Anwendung wieder aufzukündigen. Das ist im Übrigen sehr spannend, weil das keinesfalls automatisch dem EU-Recht entspricht. Also da wird die Bundesregierung noch im Rat einiges kämpfen müssen, weil natürlich auch alle anderen Länder dieses Recht für sich beanspruchen werden, berechtigterweise. Und das im Prinzip heißt, dass jedes Land auch die vorläufige Anwendung wieder zum Ende bringen kann. Und in der Tat, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts war jetzt nur eine Eilentscheidung. In dieser Eilentscheidung wird nur abgewogen, ob ein größerer Schaden entsteht, wenn CETA jetzt in Kraft tritt oder wenn es gestoppt wird. Und die endgültige Entscheidung wird, so denken wir, in 1 bis 2 Jahren erfolgen, aber wahrscheinlich oder mit Sicherheit auch noch vor der deutschen Ratifizierung im Bundestag und Bundesrat. Und da geht es dann vor allen Dingen auch um die Frage, die ja ganz wesentlich ist, ist überhaupt dieses Investitionsschutzregime, diese Sonderklagerechte für internationale Konzerne vor Schiedsgerichten, sind die überhaupt kompatibel mit deutschem Recht, mit EU-Recht? Das ist noch überhaupt nicht ausgestanden. Und aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes kann man auch herauslesen, das ist sehr klar geworden in den Verhandlungen, dass das Bundesverfassungsgericht die Klagen nicht für offensichtlich unbegründet hält. Also dass es schon sieht, dass da wesentliche Punkte angesprochen werden, die sehr intensiv geprüft werden müssen. Das wird in 2 Jahren nochmal eine spannende Entscheidung werden.
Jetzt sind ja diese Schiedsgerichte eigentlich mehr oder weniger eine deutsche Erfindung. Deutschland hat sehr viele Freihandelsabkommen, auch mit der EU, handelt sie auch immer wieder aus, im Normalfall allerdings mit wirtschaftlich schwächeren Nationen, so wie es, also es gibt dieses schöne Beispiel, Deutschland und auch die USA und Europa waren sehr lange Zeit protektionistisch, bis sie irgendwann mal so weit waren, selber die Bedingungen zu diktieren, unter denen sie handeln, und seitdem drängen sie auf Freihandel. Wären dann die anderen Freihandelsabkommen, die in denen Schiedsgerichte vereinbart sind, dann auch ungültig, wenn das Bundesverfassungsgericht das so entscheiden würde?
Das würde zumindest die stark in Frage stellen und würde die Bundesrepublik dazu auffordern, die auch gegebenenfalls zu überprüfen. Aber Sie haben einen wesentlichen Punkt angesprochen. Es ist übrigens nicht ganz richtig, dass sie von Deutschland erfunden worden sind, weil das waren Schiedsgerichte, die zwischenstaatlich waren, also wo nicht Unternehmen gegen Staaten klagen konnten. Aber es ist richtig, dass es ganz viele Abkommen gibt, nicht nur von Deutschland, auch von anderen Ländern, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen worden sind, um Investitionen zu schützen, so ein bisschen auch ein postkoloniales Instrument, was aber immer mehr an Bedeutung verloren hat. Und wir sind jetzt in einer ganz anderen und neuen Phase, dass nämlich der Investitionsschutz auch mit diesen Schiedsgerichten weltweit, auch zwischen Industrieländern, ausgedehnt werden soll und damit eine ganz massive Ausdehnung verbunden ist. Die bisherigen Abkommen hatten nur ungefähr 10-15% der Investitionsströme weltweit. Die bei TTIP und CETA wären es 40-50%, die davon betroffen wären. Also Sie sehen, das ist eine ganz erhebliche Ausweitung des Investitionsschutzes und dieser Sonderklagerichte.
Was ich eigentlich auch immer noch ansprechen möchte, wenn wir über den Investitionsschutz reden, das Ganze wäre ja nicht ganz so schlimm, wenn Unternehmen sich wirklich an Recht, Menschenrechte und so weiter halten müssten. Also wenn Unternehmen auch Regeln hätten und sich darum bemühen würden, dass Menschenrechte eingehalten werden und so weiter und so fort und sozusagen den Fortschritt oder die Progressivität von Arbeitnehmerrechten in die Welt hinaustragen. Aber das wird ja nicht so richtig gemacht.
Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Die Ausweitung des Investitionsschutzes weltweit auf alle Staaten, die jetzt von der Europäischen Union geplant wird, das steht für nächstes Jahr auf der Tagesordnung, ist natürlich ein neues Sonderrecht, ein neues Privileg, was für diejenigen gegeben wird, die Geld haben auf dieser Welt, also die besitzen in dieser Welt. Und genau nicht für Umwelt oder auch für Arbeitnehmer. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten immer die Situation gehabt, dass ganz viele Vereinbarungen geschlossen worden sind, ganz viele Papiere gemacht worden sind über Unternehmensverantwortung. Aber wenn es um den wesentlichen Punkt ging, dann ging es immer darum, dass die möglichst freiwillig sein sollen. Und alle diese Vereinbarungen sind bisher auch freiwillig, während eben der Investitionsschutz über Schiedsgerichte unmittelbar und direkt einklagbar sein soll. Und das geht natürlich nicht. Und wenn man das beides miteinander verbinden würde, also wenn man ein internationales Abkommen machen würde für Unternehmensrechte und Unternehmenspflichten, dann wäre das in der Tat durchaus auch ein Fortschritt in der Globalisierung.